60 Minuten Plus.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Patrick Buchmüller. Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Der Bundesrat hat zum ersten Mal über die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen beraten. Die Länder wollen die Pläne nur mittragen, wenn die Steuerausfälle für sie und die Kommunen ausgeglichen werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen kaufen, können die mit 30% über 3 Jahre abschreiben. Sie zahlen also weniger Steuern. In einem weiteren Schritt sollen sie dann von ihren Gewinnen weniger Steuern bezahlen.
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die Innenminister beschlossen. Sie kritisierten zum Teil deutlich Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister Golden verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche in Deutschland. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,74%. Dem hat der Bundesrat zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Das trockene Frühjahr hat dazu geführt, dass die Spree an einigen Stellen nur noch etwa halb so viel Wasser führt wie im langjährigen Mittel. Das geht aus einem Bericht der Berliner Senatsumweltverwaltung hervor. Auch der Durchfluss der oberen Havel am Pegel Borgsdorf lag fast 50% unter dem Durchschnitt. Rolf Grünewald, RBB 24.
Allein von Februar bis April gab es fast ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Auch der Mai war wieder deutlich zu trocken. Dadurch ist der Boden bis in 80 Zentimeter Tiefe stark ausgetrocknet. Vor allem die Stadtbäume haben unter der Dürre zu leiden. Das mache vielfach Bewässerungen, vor allem für junge Bäume, nötig.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, nachts vielfach klar bei 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 24 und in Potsdam 26 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag noch wärmer, nachmittags dann teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 18.03 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg liegt ein Fahrrad auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Guten Abend. Ja, die Frage ist, wie wird der Iran wohl auf die massiven Angriffe aus Israel reagieren? Etwa 100 Drohnen von dort als erste Reaktion wurden abgefangen. Seitdem ist es in Israel weitgehend ruhig geblieben. Das aber könnte sich bald ändern. Unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, hat sich umgehört.
Der große Gegenschlag aus dem Iran. Noch ist er in Israel ausgeblieben, doch die Lage bleibt angespannt. Nachdem Israel die Atomanlagen des Iran, die Armeespitze und führende Atomforscher des Landes angegriffen und getötet hatte. Etwa 100 Drohnen aus dem Iran konnte das Militär am Vormittag außerhalb des israelischen Luftraums abfangen. Das sei erst der Anfang, so Israels Armeesprecher Effi Defrin. Wir müssen uns auf eine längere Auseinandersetzung einstellen. Die Armee ist sehr gut vorbereitet, aber das ist erst der Beginn. Das Militär hat den Iran jetzt überrascht. Das ist der Grund, warum bisher noch keine ballistischen Raketen auf Israel gefeuert wurden. Wir wissen, dass sich der Iran auf einen Angriff vorbereitet. Derweil fliegt Israel weiter Luftangriffe im Iran, unter anderem auf den Flughafen in Teheran und auf die Atomanlage in Natanz. Am Nachmittag gab es erstmals Raketenalarm im Norden Israels. Zwei Drohnen aus dem Iran wurden abgefangen. Auf schwierige Tage schwor Israels Premier Benjamin Netanyahu die Bevölkerung in einer Videobotschaft ein.
In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs.
In den vergangenen Jahren hat der Iran genug Uran angereichert für 9 Atombomben. 9. In den vergangenen Monaten hat der Iran auch an Atomwaffen gearbeitet. Wenn wir sie nicht stoppen, können sie in kurzer Zeit eine Atomwaffe bauen. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht in ein paar Monaten. Dies ist eine klare Bedrohung für die Existenz unseres Landes.
This is a clear and present danger to Israel's very survival.
So lautet die Begründung Netanyahus dafür, dass Israel den Alleingang gegen den Iran jetzt gewagt hatte. Die USA waren eingeweiht, am Angriff aber nicht beteiligt, bestätigte US-Präsident Donald Trump. Er bot dem Iran weiter Verhandlungen an, auf die das Land aber bislang nicht einging. Bis auf Weiteres bleibt der Luftraum in Israel gesperrt, Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen, Krankenhäuser sind dabei, Patienten in Tiefgaragen und Bunker zu verlegen, wie hier im Beilinson-Krankenhaus in Petach Tikva bei Tel Aviv. Krankenhausleiterin Lena Feldmann beaufsichtigt die letzten Umbauarbeiten. Wir haben 350 Betten unserer Notfallmedizin in ein geschütztes Untergeschoss verlegt. Bereits in der Nacht haben wir die Intensivstation, den OP und die innere Medizin dorthin verlegt. Wir haben eine geschützte Notaufnahme und sind auf jedes Szenario vorbereitet. Auf den Straßen in Israel ist es ruhig geworden. Der Schabbat hat begonnen, die Anspannung liegt in der Luft. Die Menschen in Israel richten sich wieder einmal auf eine Eskalation im Krieg ein.
Soweit der Bericht von unserer Korrespondentin Bettina Meyer über den aktuellen Stand nach den massiven israelischen Angriffen auf den Iran in der vergangenen Nacht. Ja, und seit dem frühen Morgen hat es inzwischen mehrere Angriffswellen auf den Iran gegeben. Dabei hat Israel iranischen Medienberichten zufolge allein in der Provinz Teheran 78 Menschen getötet. Die Führung des Landes wurde anscheinend von den Angriffen überrascht. Inzwischen drohte Präsident Masoud Pezeshkian Israel mit Gegenangriffen. Dazu unser Iran-Korrespondent Benjamin Weber.
Es dauerte bis zum späten Nachmittag, bis sich mit Präsident Masoud Pezeshkian der Erste aus der Führung der Islamischen Republik vor ein Mikrofon stellte. Letzte Nacht wurden wir Zeugen der grausamen Aggression des verbrecherischen zionistischen Regimes gegen Teheran und andere Städte unseres Landes. Ein Angriff, der zum Märtyrertod zahlreicher Kinder und Frauen geführt hat und zum Tod von unschuldigen Zivilisten, militärischen Befehlshabern und Atomwissenschaftlern. Bei den Angriffen am Morgen sind laut iranischen Angaben zwei der wichtigsten Militärs des Landes getötet worden. Hossein Salami, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde und Vertrauter des obersten Führers Khamenei. Und Hossein Bagheri, seines Zeichens Stabschef der regulären Streitkräfte im Iran. Außerdem heißt es, dass Israel mehrere wichtige Atomwissenschaftler bei den Angriffen getötet hat. Die Angriffe waren nicht auf die frühen Morgenstunden beschränkt. Den ganzen Tag über hat Israel weitere Wellen geflogen. Im Visier unter anderem die iranische Atomanlage Natanz nördlich von Isfahan. Sie sei beschädigt, sagt die iranische Atomorganisation. Aber radioaktive Strahlung sei bislang nicht ausgetreten. Das bestätigt auch die Internationale Atomenergiebehörde. Bis zum späten Nachmittag hat der israelische Angriff 78 Tote und über 300 Verletzte gefordert, allein in der Provinz Teheran. Das melden übereinstimmend verschiedene Medien im Iran. Todesopfer werden auch aus anderen Landesteilen gemeldet. Wie viele es insgesamt sind, ist unklar. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Neben Militäreinrichtungen und Atomanlagen hat Israel auch dicht besiedelte Wohnviertel angegriffen, vermutlich um dort hochrangige Offiziere zu treffen. Bilder und Videos zeigen zerstörte Häuser in der Hauptstadt. Iranische Staatsmedien sprechen von zivilen Opfern. Leider habe ich die Leichen von Märtyrern gesehen, sagt dieser Reporter, der am Vormittag vor einem zerstörten Haus steht. Tote Kinder und Mütter. Außerdem scheint hier Gas auszutreten und das Feuer ist immer noch nicht gelöscht. Israel meldete am Mittag 100 Drohnen, die vom Iran aus auf das Staatsgebiet abgefeuert worden sein sollen. Man habe sie alle abgefangen. Iranische Sicherheitskreise dementierten das später. Diese Drohnen habe es nicht gegeben und der wirkliche Gegenschlag werde noch kommen. Auch Staatspräsident Pezeshkian kündigte in Teheran eine Antwort des Iran an, die Israel seine Aktion werde bedauern lassen. In seiner Rede wandte er sich außerdem an die eigene Bevölkerung. Ich rufe die mutigen Menschen des Iran auf, ihre Einheit zu bewahren und nicht auf falsche Nachrichten und Gerüchte zu hören. Mit dem Vertrauen in die Verantwortlichen können sie dazu beitragen, diese Umstände zu überwinden. Wie es weitergeht, ist unklar. Bis in den späten Nachmittag hinein hat es immer wieder Meldungen von Explosionen und Angriffen aus dem ganzen Land gegeben.
Reaktionen aus dem Iran auf die jüngsten israelischen Luftangriffe. Der Bericht war von Benjamin Weber. Er berichtet über den Iran aus dem ARD-Studio Istanbul. Ja, und die internationale Atomenergiebehörde, kurz IAEA in Wien, ist ziemlich besorgt, was die Atomanlagen im Iran anbegeht. Aber nicht erst seit den jüngsten Angriffen Israels. IAEA-Generaldirektor Grossi warnt bereits seit längerem, der Iran habe mehr angereicherteres Uran, als er für eine Atombombe benötige. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Iran eine Bombe bauen könne, sagen Atomwissenschaftler. Vom Sitz der IAEA in Wien berichtet Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
This development is deeply concerning.
Diese Entwicklung ist äußerst besorgniserregend, sagt Raphael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien. Die Angriffe Israels auf iranische Atomanlagen, auf die Urananreicherungsanlage in Natanz, nördlich der iranischen Stadt Isfahan zum Beispiel. Grossi spricht von schweren Schäden in Natanz, die Strahlungswerte dort seien aber nicht erhöht, berichtet er. Seine Quelle: erstmal iranische Behörden. Die Atomenergiebehörde hat aber auch eigene Inspektoren im Iran, die Grossi verlässlich informieren, soweit sie der Iran lässt. Anlass zu großer Besorgnis. Das sagte Grossi auch schon vor den Angriffen, letzten Sonntag zum Beispiel, zum Beginn der Sitzung des IAEA-Gouverneursrats, des höchsten Gremiums der UN-Behörde, die die friedliche Nutzung der Atomkraft überwachen soll, weltweit. Sorge macht Grossi schon länger die Anhäufung von hoch angereicherten Uran in den iranischen Anlagen. Der Verdacht, Iran arbeitet intensiv an einer Atombombe. Strittig ist, wie weit der Iran dabei schon ist. Faktencheck. In Wien, fast in Nachbarschaft zur Atomenergiebehörde, forscht Professor Georg Steinhauser, Atomwissenschaftler an der TU Wien. Zu viel waffenfähiges Uran in den Händen des Mullah-Regimes, ein klein wenig relativiert Steinhauser diese Sorge.
Das Uran an sich ist ein wichtiger Bestandteil für eine Bombe, aber bei weitem nicht das einzige. Eine Atombombe baut man nicht schnell in der Garage.
Da fehlt noch viel Know-how, viel Technik, sagt Steinhauser. Einerseits. Andererseits, wenn der Iran das Uran nur für friedliche Zwecke brauchen würde, für die Stromerzeugung zum Beispiel, würden 2,5 bis 4% Anreicherung genügen. Es bräuchte keine 60% angereichertes Uran.
Die Nervosität Israels ist natürlich nachvollziehbar. Große Mengen an 60% angereichertem Uran sind ein relativ eindeutiges Zeichen, was da im Hintergrund vorgeht. Noch dazu gibt es keine wirkliche zivile Anwendung für so ein Material. Die Absichten, hier zumindest mit dem Feuer zu spielen, sind schon recht offen.
Seit dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran, das verhindern sollte, dass Iran an einer Atombombe baut, wird in iranischen Anlagen wie der jetzt bombardierten in Natanz Uran angereichert, auf fast waffenfähiges Niveau und zunehmend heimlich, versteckt vor den IAEA-Inspektoren, so der Vorwurf Grossis an Teheran. Letztes Jahr schon sagte Grossi im ARD-Interview, der Iran habe mehr hoch angereichertes Waffenmaterial, als er brauche für eine Bombe. Wir sprachen erst von 20-prozentigem, dann von 60% angereichertem Material. Aber der Weg zu 90-prozentigem, das heißt zu bombenfähigem Uran, ist dann nur kurz, sagt Professor Steinhauser.
Um von 20% auf 90% zu kommen, ist die Wegstrecke dann und der Aufwand, um dorthin zu kommen, ein ungleich leichterer. Das heißt, es braucht weniger Wiederholungen, es braucht weniger Zentrifugen.
Die UN-Atomenergiebehörde, sagt Raphael Grossi, wird die Lage auf jeden Fall weiter aufmerksam beobachten.
The IAEA continues to monitor the situation closely.
Und er ergänzt, er stehe bereit, mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Atomanlagen zu sichern.
Die internationale Atomenergiebehörde, die IAEA, ruft die Konfliktparteien Israel und Iran zu äußerster Zurückhaltung auf. Vom Sitz der IAEA in Wien war das ARD-Korrespondent Wolfgang Fichtel. Und damit gebe ich jetzt hier ab an Jakob Rüger.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es wird ein besonderes Wochenende für den neuen deutschen Handballmeister. Die Füchse Berlin spielen nur 6 Tage nach ihrem ersten Meistertitel in Köln beim Final Four um die Champions League Trophäe. Morgen Nachmittag geht es vor 20.000 Zuschauern gegen das französische Team aus Nantes um das Finalticket. Welthandballer Matthias Gitzel freute sich heute in der Domstadt beim Medientermin auf diese Aufgabe.
Ja, das will natürlich bedeutet sehr viel und es ist unsere letzte Aufgabe vor Urlaub und das will auch die letzte Möglichkeit zu kronen, diesen unfassbaren Saison für die Füchse. Eine historische Saison für die Füchse Berlin. Und ich finde, wir haben verdient zu werden hier. Wir haben eine unfassbare Saison gespielt in der Champions League. Natürlich kombiniert mit der Bundesliga. So, ich bin echt stolz, dass wir erst sind hier. Das erste Mal in 12 Jahren in Füchse Berlin sind hier in die Königsklasse in der Champions League. Und dann geht wir direkt zu die Final Four. Dann ist es nicht einfach. Und das finde ich, wir haben wirklich verdient.
Ab 15 Uhr. Füchse gegen Nantes. Wer zieht ins Champions League Finale ein? Die Antwort gibt es live bei uns. Wir übertragen das Spiel in voller Länge im RBB 24 Inforadio. Das zweite Halbfinale spielen im Anschluss übrigens Vizemeister Magdeburg und Titelverteidiger Barcelona. Es könnte also am Sonntag zu einem deutschen Champions League Endspiel kommen. Und der gerade gehörte Matthias Gitzel, der ist heute zum wertvollsten Spieler der abgelaufenen Saison in der Handball-Bundesliga ausgezeichnet worden. Bei einer Fanabstimmung setzte sich der dänische Olympiasieger mit großem Abstand gegen die Nationalspieler Marco Grigic und Andreas Wolf durch. Er ist damit der erste Füchse-Spieler, der diese seit 2001 vergebene Auszeichnung erreicht hat. Der Deutsche Fußballbund will sich für die Austragung der Frauen-Europameisterschaft 2029 bewerben. Heute hat der DFB 8 Orte bekannt gegeben, in denen bei einer erfolgreichen Bewerbung gespielt werden soll. Überraschenderweise ist die Hauptstadt Berlin nicht dabei. Volker Hirt.
Gespielt werden soll in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Insgesamt 11 Städte hatten sich um die Austragung beworben. 3 werden nicht zum Zuge kommen, Gelsenkirchen, Rostock und Berlin. Bei der Auswahl ging es um die Wirtschaftlichkeit, die regionale Verteilung der Standorte oder die Erfüllung der UEFA-Turnieranforderungen. Die finalen Unterlagen müssen bis Ende August eingereicht werden. Die Entscheidung über den Ausrichter der Frauen-Europameisterschaft 2029 erfolgt noch in diesem Jahr, im Dezember.
Die Berliner Senatsverwaltung hat die Streichung von der DFB-Liste kritisch kommentiert. Berlin sei nicht bereit, im Rahmen der Bewerbung finanzielle und vertragliche Risiken einzugehen, so Sabine Beikler aus der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Ob das bedeutet, dass sich Berlin selbst als möglicher Spielort zurückgezogen hat, ist allerdings nicht klar. Beim ATP-Rasentennisturnier in Stuttgart steht Alexander Zverev im Halbfinale. Die deutsche Nummer 1 setzte sich mit 7:5 und 6:4 gegen den Japaner Nakashima durch. Zverev trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen Jiří Lehečka aus Tschechien und dem US-Amerikaner Ben Shelton. Und noch eine Meldung vom regionalen Fußball. Energie Cottbus hat genau wie Hansa Rostock und Erzgebirge Aue die Lizenz für die neue Drittligaspielzeit erhalten. Das gab der Deutsche Fußballbund heute offiziell bekannt. Und soweit der Sport zur Stunde mit Jakob Rüger.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. 3 Tage lang haben die Innenminister der Länder in Bremen beraten. Es gab viel zu besprechen. Ein Schwerpunktthema war auch die Migration. Vertreter der Bundespolizei waren geladen, sollten in Bremen eine Bilanz der bisherigen Grenzkontrollen ziehen. Vorgestellt hat die Zahlen dann Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in der abschließenden Pressekonferenz und die fasst uns RBB-Reporterin Annette Kufner zusammen.
Mehr als 25.000 Zurückweisungen seit September, mehr als 1.000 gefasste Schleuser. Das sei das Ergebnis der Kontrollen an den deutschen Grenzen, sagt Bundesinnenminister Dobrindt. Im Mai habe man die Kontrollen nochmal verstärkt. Danach sei die Zahl der Zurückweisungen um 40% angestiegen.
Um deutlich zu machen, dass sich auch die Politik verändert hat in diesem Zusammenhang in Deutschland, ist es notwendig, die unterschiedlichen Maßnahmen auch konsequent weiterzuführen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt schon sehen können, dass es erste Erfolge gibt. Aber auch das gehört dazu, es sind immer noch zu hohe zahlen.
Man will also festhalten an den Grenzkontrollen, auch in Brandenburg. Bei der Pressekonferenz kein Thema. Die Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, wonach es rechtswidrig ist, Menschen zurückzuweisen, die auf deutschem Boden ein Asylgesuch geäußert haben. Der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Michael Kellner von den Grünen hat das auf RBB-Anfrage in einem schriftlichen Statement kritisiert. Die Kontrollen würden das Zusammenleben mit Polen erschweren. Und?
Alexander Dobrindt begeht Rechtsbruch. Er hat es nicht geschafft, diese Grenzkontrollen rechtsfest zu begründen. Daher wird er auch zu Recht von der Gewerkschaft der Polizei kritisiert. Denn er lässt die Polizisten im wahrsten Sinne im Regen stehen und im Unklaren über die Rechtsgrundlagen. Das kann und sollte sich ein Innenminister nicht leisten.
Die Kontrollen würden Brandenburg nicht helfen. Sie seien schädliche Symbolpolitik, sagt Kellner. Brandenburgs Innenminister René Wilke sieht das anders. Die Kontrollen seien zumindest zeitweise notwendig, sagt er. Die Frage der Rechtssicherheit sei noch offen.
Ich denke, dass wir da auch erst mit dem Gerichtsurteil weiterkommen werden. Denn jetzt gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Erstmal Nacharbeitungsbedarf von Seiten des BMI, also vom Bundesinnenministerium. Und dann werden wir sehen, wie beziehungsweise die Hauptsache dann da verfahren wird. Und dann gibt es erst Klarheit, das BMI hält an der Verfahrensweise fest und insofern haben wir jetzt erstmal keine veränderte Sachlage.
Die Grenzkontrollen führen seit Wochen zu langen Staus an der deutsch-polnischen Grenze. Zudem hat Polen angekündigt, auf der eigenen Seite ebenfalls Kontrollen einführen zu wollen. Bundesinnenminister Dobrindt betont, dass die Kontrollen nicht für immer seien. Ziel sei es, sie irgendwann wieder einzustellen.
Annette Kufner war das über den Abschluss der Innenministerkonferenz. Masken, Schutzausrüstungen und Desinfektionslösungen ganz am Anfang der Corona-Pandemie war das alles Mangelware. Schon gibt es neue Coronavirus-Varianten und die Frage ist natürlich, wie gut sind wir vorbereitet, wenn es wieder eine Pandemie geben sollte. Damit beschäftigt sich eine Enquete-Kommission des Brandenburger Landtags. Mehr dazu von rbb24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Die tägliche Motivation und das Können von etwa 30.000 Ärzten und Pflegekräften in den 54 brandenburgischen Krankenhäusern und knapp 3.300 Arztpraxen habe dazu beigetragen, viele Leben in der Corona-Zeit zu retten, erklären Mediziner vor der Kommission. Um für eine nächste Pandemie besser gerüstet zu sein, sollten jetzt bauliche Veränderungen ins Auge gefasst werden, sagt Professor Oliver Ritter vom Universitätsklinikum Brandenburg.
Wenn mal wieder ein Krankenhaus oder ein Krankenhausflügel neu gebaut wird, würden wir uns wünschen, dass das so gedacht wird, dass man da Isolationsmöglichkeiten hat, aber da gehören eben nicht nur die Einzelzimmer dazu, sondern im Prinzip braucht man einen ganzen Flügel mit einer eigenen auf Notwendigkeit freischaltbaren Rettungsstelle, IMC, Röntgenabteilung etc. und Vorräte. Das ist im normalen Krankenhausalltag schon schwierig, aber da ist es dann doppelt schwierig.
Eine Erkenntnis aus den Pandemietagen sei, bei künftigen Eindämmungsentscheidungen konsequent eine Schaden-Nutzen-Abwägung zu treffen, fordern mehrere Teilnehmer des Fachgesprächs. Das zeitweilige Besuchsverbot in Altenpflegeeinrichtungen sollte sich nicht wiederholen, so Stefanie Fritsche, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Niederlausitz mit Heimen in Cottbus und Peitz.
Ich denke, wir sind uns hier einig, dass es notwendig war, aber künftig vermieden werden soll, dass es Kontakt- und Besuchsverbote gibt. Das war das größte Problem, was wir mitzustemmen hatten. Es sollte künftig mitgedacht werden, dass Isolationsmaßnahmen mit Abstand und so weiter einfach besser vorgehalten können. Das ist für uns eine Herausforderung, auch in künftigen Bauprojekten zu gucken, dass wir dort besser agieren können.
Mediziner, Pflegedienstbetreiber und Vertreter von Landesbehörden forderten heute in Potsdam jährliche Treffen im Land Brandenburg zu organisieren, um sich über ein abgestimmtes Vorgehen im Pandemiefall zu verständigen.
Aus Potsdam war das Thorsten Südow und von dort geht's direkt in das Herz von Berlin, nämlich zum Potsdamer Platz. Da gibt es das Center am Potsdamer Platz, früher auch Sony Center genannt, und das wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Dieser Ort hat viel erlebt, Filmpremieren, Museums- und Restauranteröffnungen, aber auch wieder deren Schließungen und jetzt einen Umbau. RBB24-Inforadio-Reporter Yasser Speck hat jemanden getroffen, der das alles in den vergangenen 25 Jahren miterlebt hat.
Seit fast 25 Jahren ist das hier Thorsten Wolfs Alltag.
Rohrwurst von der Neu, sind wir bei 2. 2 mal die Rostbratwürstchen neu, Walnussbecher rufe ich ab.
Wolf arbeitet seit 2001 in der Küche des Lindenbräu. Das Restaurant liegt mitten im Center am Potsdamer Platz. Er hat die goldenen Zeiten des Centers hautnah miterlebt.
Internationalen Flair, roter Teppich, viele Touristen, die sich das angeguckt haben. Also meine Highlights war Terminator mit Arnold Schwarzenegger und Man in Black mit Will Smith. Ach, Herr der Ringe war noch und Troja war noch. War dann auch Brad Pitt da.
Weltberühmte Filmstars kamen ins Sony Center zu Filmpremieren. Sie alle liefen nur wenige Meter am Restaurant Lindenbräu vorbei. Das Restaurant, in dem sich Thorsten Wolf in diesen Jahren in der Küchenhierarchie nach oben brutzelt.
Und dann habe ich am 1.1. angefangen, ganz normal als Koch. Dann Postenchef in der Küche, dann Sous-Chef und nachdem unser Küchenchef gegangen ist, dann Küchenchef.
Nach dem Fall der Mauer war das Areal am Potsdamer Platz eine riesige Brache. Der Architekt Helmut Jahn erweckte es mit dem von ihm designten Sony Center wieder zum Leben. Im Jahr 2000 wurde es fertig. Der Mittelpunkt des Centers ist das bekannte lichtdurchflutete Forum mit dem markanten silbrig schimmernden Zeltdach. Es ziehen Restaurants, Büros, Wohnungen, Museen und Kinos ein. Viel ist davon über die 25 Jahre nicht geblieben.
Naja, es hat sich viel verändert, sag ich mal so, weil es war ja so, dass zum Anfang eben ein Kino war. Dann hat der Kino zugemacht und dann war es sehr ruhig auf dem Platz, muss man wirklich sagen. Und dann fingen ja schon die Umbaumaßnahmen an. Aber das ist schade, dass der Kino nicht mehr da ist.
Die Kinos sind zu. Vom Glamour der Nullerjahre ist nicht mehr viel geblieben. Sony Center heißt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Der neue Name? Das Center am Potsdamer Platz. Einen neuen Eigentümer gibt es auch. Derzeit wird das Areal für mehrere hundert Millionen Euro umgebaut. Es soll ein moderner Bürocampus entstehen. Das Lindenbräu mit seiner zünftigen Kost soll aber bleiben. Allerdings bald ohne Thorsten Wolf.
Ist ja nicht mehr so lange. Hab ja bald Rente. Mach hier bis zur Rente und dann wohlverdienter Ruhestand, denke ich mal.
Dann muss wer anderes die Küche im Lindenbräu leiten und erlebt vielleicht ähnlich spannende 25 Jahre, so wie die von Thorsten Wolf.
Das Center am Potsdamer Platz, ehemals Sony Center genannt, wird 25 Jahre alt, Jasser Speck berichtete. Das Wetter passt. Wer schon ins Wochenende starten konnte, der hat schönstes Badewetter. Das Wasser ist zwar noch ein bisschen frisch, aber die Sonne scheint. Einer der beliebtesten Seen in Berlin, das ist der Schlachtensee, idyllisch gelegen im Wald. Und RBB 24 Inforadio-Reporterin Anke Michel ist heute hingefahren, um zu schauen, was denn da schon so los ist.
Auf den Liegewiesen am Schlachtensee ist richtig Betrieb. Sonnenanbeter genießen die Sonnenstrahlen. Einige Familien haben eine große Decke ausgebreitet und picknicken entspannt mit Blick auf das blaue, klare Wasser. Und auch im Wasser ist schon was los. Kinder planschen am Rand. Einige Schwimmer haben sich reingewagt und ziehen ihre Bahnen. Silvia sitzt mit nassen Haaren am Ufer. Sie ist gerade aus dem Wasser gekommen und nun tiefenentspannt.
Kalt, aber wunderbar. Und im ersten Moment kriegt man Schreck, aber dann geht es.
Ja, ne? Wenn man erstmal so ein paar Züge gemacht hat, dann gewöhnt sich der Körper irgendwie dran, ne?
Genau. Also man kann da richtig weiter schwimmen und will eigentlich gar nicht mehr raus.
Auch Lancelot ist gerade quer über den See gekrault.
Ich weiß, dass es kalt ist, aber man muss es einfach machen und einfach reinlaufen und man erwartet die Kälte natürlich, aber es ist, ja, es hilft nicht zu zögern. Ja, das ist mein Perspektiv. Man muss es einfach machen.
Ohne viel nachdenken.
Genau. Man muss nicht zu viel überlegen.
Das Wasser hat eine Temperatur von 18 Grad. Wem das noch zu frisch sein sollte, der kann sich auch ein Ruderboot ausleihen und auf dem Wasser bleiben oder mit einem Stand-up-Paddling-Board übers Wasser gleiten. Das verleiht Philipp.
Ja, wir erklären kurz, wie man das Paddel einstellt, wie man aufs Board steigt, wie man sicher wieder runterkommt. Und dann sagen wir aber, am Schlachtensee sind perfekte Bedingungen. Wir haben kein Motorboot, wir haben relativ wenig Wind. Es sind perfekte Einsteigerbedingungen, sodass sich jeder hier frei ausprobieren kann.
Wer morgen oder übermorgen einen Ausflug zum Schlachtensee plant, am Wochenende wird es bei schönem Wetter immer sehr voll. Vivien, die war heute schon da, hat aber für morgen einen Tipp.
Früh aufstehen, früh herkommen, am besten noch Stand-Up-Paddleboard mitbringen und eine Hängematte und sich ein Plätzchen suchen und dann kann man hier den ganzen Tag verbringen.
Tipps zum Badevergnügen am Berliner Schlachtensee und es war der Tag in Berlin und Brandenburg. Zu hören wie immer auch in der ARD-Audiothek und natürlich auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der östlichen A10 Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen Marzahn und Hohenschönhausen gibt es Schlaglöcher auf der Fahrbahn. Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest stauern an der Baustelle plus 30 Minuten.
Die A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Fehr-Berlin und Kremmen müssen Sie nach einem Unfall 20 Minuten mehr einplanen. In weiten Teilen Berlins fließt der Verkehr normal. Probleme macht der Stadtring A100 Richtung Neukölln. Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist in Höhe Kaiserdamm die linke Spur gesperrt. Stau ab Jakob-Kaiser-Platz sowie ab Heckerdamm auf der A111. In Richtung Wedding staut es sich ab Schmargendorf. Auch auf den Ausweichstrecken in der Innenstadt ist es voller geworden. Von heute Nacht 21 Uhr bis morgen früh 6 Uhr sind die A100 und die A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße voll gesperrt. Dort laufen dann Bauarbeiten. Allen unterwegs gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. Israel hat weitere Ziele im Iran angegriffen. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Israels Militär betont derweil, die Angriffe seien noch nicht zu Ende. Ziel ist die Zerstörung des iranischen Atomprogramms und der Möglichkeit, ballistische Raketen auf Israel abzufeuern. Dafür wurden den Angaben zufolge auch Anlagen der Luftabwehr zerstört und außerdem ranghohe Vertreter des Regimes in Teheran getötet. Inzwischen wird gemeldet, dass die USA ihre Militärpräsenz in der Region mit zwei zusätzlichen Kriegsschiffen nochmals verstärken.
Der Bundesrat hat zum ersten Mal über die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen beraten. Die Länder wollen die Pläne nur mittragen, wenn die Steuerausfälle für sie und die Kommunen ausgeglichen werden. Eine Arbeitsgruppe soll nach Lösungen suchen, damit die Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die Innenminister beschlossen. Sie kritisierten zum Teil deutlich Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Nach dem Flugzeugabsturz im indischen Ahmedabad ist einer der beiden Flugdatenschreiber geborgen worden. Von den Verletzten am Boden befinden sich noch einige in kritischem Zustand. Unter anderem in einer medizinischen Hochschule wurden nach bisherigen Informationen 24 Menschen getötet. Der einzige Überlebende, der 242 Personen an Bord der Maschine, berichtet, die Tür des Notausgangs direkt neben seinem Platz sei beim Aufprall aufgesprungen. Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch weniger verbraucht als zunächst vorgesehen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, nachts vielfach klar, bei 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 24 und in Bestensee 26 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag Höchstwerte um 33 Grad, nachmittags dann teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Abends in den Nachtzug steigen und morgens erholt am Ziel aufwachen und das ab 79 Euro in einem privaten Abteil. So will es das junge Berliner Unternehmen Nox ab 2027 anbieten und damit vor allem dem Flugzeug Konkurrenz machen. Nachtzüge sind komfortabel, die Bahn aber ist längst aus diesem Geschäft ausgestiegen. Stattdessen betreibt die österreichische ÖBB einige wenige Verbindungen auch von und nach Berlin. Bis die frische Start-up-Konkurrenz aus Berlin aber loslegen kann, da gilt es, ein paar Hürden zu überwinden. Wirtschaftsreporterin Tabea Schose hat die beiden Gründer in Kreuzberg getroffen.
Das Berliner Start-up Nox steht noch ganz am Anfang. Aber die Vision ist groß.
Unsere Vision ist, dass wir es wirklich schaffen, dass Leute, die aktuell viel fliegen, viel unterwegs sind, eine ernsthafte Alternative zum Fliegen zu bekommen. Und das wollen wir im Endeffekt hinkriegen, indem wir über Nacht Züge anbieten, in denen man vernünftig schlafen kann, mit nur privaten Räumen.
Sagt einer der beiden Gründer, Yannick Smaller. Der 30-Jährige hat vorher bei Flixtrain und Bolt gearbeitet und kennt die Mobilitätsbranche. Sein Mitgründer Thibaut Constant, 28, bringt Erfahrungen aus Frankreich mit. Unter anderem von der französischen Staatsbahn SNCF und aus mehr als 400 selbstverbrachten Nächten in verschiedensten Nachtzügen.
Das Konzept ist perfekt. Du schläfst ein und wachst in einer anderen Stadt, einem anderen Land auf. Aber in der Realität trifft es nicht die Erwartungen. Zu teuer und du musst die Nacht mit fremden Leuten verbringen. Selbst ich, der Nachtzüge liebt. Wenn ich mit 5 Leuten reise, von denen einer schnarcht und der andere das Licht nicht ausmachen will, dann habe ich mich immer gefragt, wie können wir das besser machen?
Aus Sicht der Gründer ist das Potenzial von Nachtzügen längst nicht ausgeschöpft. Anders als die Konkurrenz, zum Beispiel die österreichische Bundesbahn, wollen sie eine neue Zielgruppe ansprechen. Der Fokus, wie gewinnt man vor allem Geschäftsreisende, die bislang auf das Flugzeug setzen?
Was muss passieren eigentlich, damit Leute wirklich vom Flieger wechseln? Und das ist einmal diese Privatsphäre, die wir rausgefunden haben. Das andere ist der Preis. Und dadurch, dass wir das Ganze relativ standardisiert und dementsprechend auch sehr effizient anbieten können, schaffen wir es, das Ganze ab einem Preis von 79 Euro für einen Einzelabteil und tatsächlich 75 Euro dann pro Person in einem Doppelabteil, wenn ich zu zweit fahre, anzubieten.
Den Preis wollen sie flexibel an die Auslastung anpassen, damit die Züge möglichst voll sind und sich der Betrieb lohnt. In etwa 2 Jahren soll dann der erste Nachtzug von Nox fahren. Bis dahin gibt es aber noch einige Herausforderungen.
Also eins der allergrößten Themen ist das Rollmaterial, sprich die Wagen. Lokomotiven sind gar nicht so ein großes Problem, da gibt es recht viele von und recht standardisiert auch. Tatsächlich der Zugang zu Wagen ist die größte Herausforderung, die wir gerade sehen. Es gibt einige auch gebrauchte Wagen auf dem Markt in sehr gutem Zustand, wo wir auch uns teilweise schon welche gesichert haben, die wir nutzen können mit dem Umbau. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Möglichkeit, direkt neue Fahrzeuge anzubieten. Da gucken wir uns auch gerade Optionen an.
Wohin die ersten Züge fahren, das steht noch nicht fest. Mit 5 Routen will das Startup beginnen und bis 2035 dann mehr als 100 Städte in ganz Europa miteinander verbinden. Darunter auch Verbindungen aus Berlin, zum Beispiel nach Wien, Zürich oder Warschau.
Neue Nachtzüge in Planung, Tabea Schoser berichtete über das Vorhaben eines jungen Berliner Startups. Geschäfte mit afrikanischen Staaten gehören schon lange zur chinesischen Handelspolitik. China investiert viel in Afrika, sichert sich im Gegenzug Bodenschätze und auch landwirtschaftliche Flächen. Jetzt folgt ein Schritt in Sachen Zölle, diametral zu dem, was derzeit aus Washington kommt. Einzelheiten von unserer Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt.
Dass China aus fast ganz Afrika zollfrei Waren importieren will, könnte als Seitenhieb Richtung USA verstanden werden. Bei einem Treffen im südchinesischen Landesteil Hunan haben hochrangige Diplomaten gemeinsam mit afrikanischen Außenministern ein Papier ausgearbeitet, um die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika zu konkretisieren. Es geht dabei darum, Maßnahmen umzusetzen, die auf dem China-Afrika-Gipfel im vergangenen Herbst in Peking beschlossen wurden. Der chinesische Außenminister Wang Yi sagte bei dem Treffen, es sei wichtig, fest auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und proaktiv den Kurs der Zeit vorzugeben. Die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der chinesisch-afrikanischen Beziehungen würden als Gegengewicht dienen zur globalen Unsicherheit, so Wang Yi. Die Ankündigung über zollfreie afrikanische Importe nach China kommt zu einer Zeit, in der die USA mit hohen Zöllen Wirtschaftspolitik machen. Während sich das Verhältnis zwischen China und den USA zuletzt vielfach verschlechtert hat, baut China wirtschaftliche Partnerschaften zu anderen Ländern aus. China ist der größte Handelspartner der meisten afrikanischen Länder. Der Handel der Volksrepublik mit Afrika nimmt weiter zu und hat laut Chinas Zollbehörde in den ersten 5 Monaten dieses Jahres ein Rekordhoch erreicht. Allerdings verkauft China viel mehr Waren in afrikanische Länder als umgekehrt. China liefert Maschinen, Elektronik und Bekleidung. Afrika exportiert vor allem Rohstoffe und Mineralien sowie landwirtschaftliche Produkte wie Avocados. Die neue Wirtschaftsvereinbarung soll für 53 afrikanische Länder gelten, die zu China diplomatische Beziehungen pflegen. Das sind alle Staaten auf dem afrikanischen Kontinent mit Ausnahme von Eswatini. Das kleine Land im Süden Afrikas unterhält keine Beziehungen zur Volksrepublik, sondern zur demokratisch regierten Insel Taiwan, die die kommunistische Führung für sich beansprucht. Eswatini gehört zu weltweit wenigen Ländern, die Taiwan als souveränen Staat anerkennen. Für China ist das ein Tabu.
Weg mit den Zöllen, Eva Lambi-Schmidt war das aus China.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin mit ihren Publikumsstandorten Blücherplatz und Breite Straße ist eine der am besten besuchten Kultureinrichtungen Berlins. Geleitet hat die Häuser lange Jahre Volker Heller. Seit 2012 war er im Amt, jetzt geht er in den Ruhestand. Was er für sich als größten Erfolg verbucht und was eher nicht so wirklich gut geklappt hat, darüber hat Jakob Bauer im Vis-à-vis mit Volker Heller gesprochen.
Herr Heller, ich habe eine liebgewordene Tradition. Sonntags spaziere ich von meiner Wohnung in Kreuzberg zum Blücherplatz, über die Grünfläche vor der Amerika-Gedenkbibliothek, vorbei am Musikinstrumenten-Workshop und am Lach-Yoga, gehe hinein in die Bibliothek, wo ein Mann an einem Tisch Gespräche zu allen möglichen Dingen anbietet. Dann stöbere ich durch die Reiseliteratur, durch DVDs, durch Spannungsromane, durch Comics, schnapp mir was und setze mich in den Innenhof im Untergeschoss, wo die Sonne so schön reinscheint. Was ist denn Ihr Lieblingsort in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin?
Ach, ich kann gar nicht sagen, dass es so den einen Lieblingsort gibt. Es gibt verschiedene Stellen in der ZLB, gerade in den Publikumsbereichen, wo ich mich gern aufhalte. Und dazu gehört übrigens auch der Sonntag in der AGB. Ich finde, dass der eine ganz besondere Atmosphäre hat, weil das Publikum, unsere Besucherinnen, die haben da an dem Tag Zeit, das merkt man auch. Und die Atmosphäre ist sehr gelassen, sehr entspannt und man merkt einfach, wie sehr die Menschen diesen bedingungslosen Aufenthalt in dieser Bibliothek lieben, in diesem Raum, der so viele Möglichkeiten bietet.
Dann blicken wir doch mal zurück auf die letzten 13 Jahre. Was war denn da für Sie so das Wichtigste, Ihr Herzensprojekt?
Oh, das ist schwer in einem Satz zu sagen, weil das so viele sind. Eins haben Sie schon vorhin erwähnt, das war die Einführung der Sonntagsöffnung. Man muss dazu sagen, dass die Öffnung von Bibliotheken an Sonntagen in Deutschland eigentlich verboten ist. Das ist basiert auf dem deutschen Arbeitszeitgesetz. Das sagt in Paragraph 9, du sollst sonntags nicht arbeiten. Und in Paragraphen 10 kommen dann die ganzen Ausnahmen. Und das sind dann die Theater und Vergnügungsstätten. Alle Kultureinrichtungen, die man sich vorstellen kann, sind da aufgezählt. Nur eben die öffentlichen Bibliotheken hat man damals vergessen. Und wir mussten dann einen Weg finden, wie wir unser Haus eben sonntags trotzdem geöffnet kriegen, weil wir das für wahnsinnig wichtig halten, dass die Kultureinrichtung, die so breite Schichten der Bevölkerung anspricht, wie keine andere Kultureinrichtung, warum die denen sonntags gerade vorenthalten werden soll, wenn die Familienzeit haben, wenn Arbeitnehmer Zeit hätten, dahin zu gehen, das kann man ja keinem wirklich klar machen. Jetzt ist das so eine Gesetzgebung auf Bundesebene zu ändern, das ist ein echt dickes Brett. Und wir haben uns dann entschieden, einen Umweg zu gehen, nämlich Veranstaltungssonntage zu entwickeln. Sagen alle anderen Kultureinrichtungen dürfen eben aufgrund ihres Veranstaltungsbetriebs sonntags öffnen. Da haben wir gesagt, dann machen wir das auch. Und wir machen das aber nicht selber, diese Veranstaltung alle. Das würde uns auch überfordern, sondern wir bieten unsere Bibliothek der Stadtgesellschaft wie eine Plattform an. Sagen, das ist euer Raum, ihr habt einen Schlüssel, macht was draus. Und haben uns dann Künstlerkollektive gesucht, die das mit uns zusammen gestartet haben, dieses Programm, das läuft ja jetzt schon viele Jahre. Und es war gleichzeitig der Einstieg auch in diese Philosophie zu sagen, das ist ein öffentlicher Raum, der gehört den Bürgerinnen und das ist auch eine Plattform für die. Also es ist nicht nur dafür da, reinzugehen und Medien zu konsumieren, sondern man kann hier auch Wissen teilen, tauschen, präsentieren, erarbeiten in Gruppen gemeinsam, die Bibliothek als Plattform eben zu nutzen für die Stadt. Das war so ein Signalprojekt dafür.
Sie wollten die ganze Stadtgesellschaft in ihrer Vielfalt einbeziehen. Wie schafft man das denn? Also wie spricht man denn ein Publikum für die Bibliothek an, das nicht bürgerlich kulturaffin sozialisiert ist, dass man von diesem Raum erstmal Bescheid weiß?
Gut, das ist natürlich auf der einen Seite eine Frage von klassischer Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Aber wir haben eben auch gute Ausgangsbedingungen dafür, weil das Angebot, was diese Bibliothek bietet, nämlich diesen Medienzugang auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese bedingungslose Nutzung des Raums, so attraktiv ist, dass wir damit anscheinend genau ein Bedürfnis treffen, was sehr weit verbreitet ist. Wir haben ja Besucherzahlen allein mit der ZLB, also Zentrallandesbibliothek, die sind so hoch wie die Besuche von Hertha BSC und Union zusammen im Jahr in Berlin. Wenn ich mir den Verbund der öffentlichen Bibliotheken angucke, mit 9,5 Millionen Besuchen pro Jahr, dann ist das Sechsfache von dem, was die Fußballvereine schaffen. Also da sieht man, wie stark das Bedürfnis der Menschen ist, diesen Ort zu haben und zu nutzen. Und das wissen wir aus unseren Besucherbefragungen, geht eben quer durch alle Schichten. Und das geht eben über alle Generationen, von Kleinkind bis zu hochbetagten Senioren. Es geht über alle migrantischen Hintergründe. Und es geht von den Gamern bis hin zu den Menschen, die sich intensiv auf anscheinend irgendwelche Prüfungen lernen, vorbereiten. Und in Veranstaltungen setzt sich das dann fort, in zum Beispiel in Veranstaltungen, die von migrantischen Communities bei uns auch angeboten werden und wo Diskussionen dann stattfinden. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so ein Jahr in Berlin ist? Und ist man dann wie kommt man da an? Und wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Wie kriegt man Kontakte? Genauso wie Diskussionen über aktuelle gesellschaftspolitische Fragen und so weiter. Also das Programm ist sehr, sehr breit gefächert und jeder kann da was finden. Und wenn man das Gefühl hat, ich finde hier nichts, kann man mit Vorschlägen kommen und sagen, ich würde gerne selber mal was machen. Das ist ein großes Pfund, was die Stadt da in ihren Bibliotheken hat, nämlich einen Ort, an dem sich die Bevölkerung nochmal mischt in einem öffentlichen Raum, wie sonst an kaum einem anderen. Also wir sagen dann immer, die Bibliothek ist der Melting Pot unserer Stadtgesellschaft.
Das ist jetzt vor allem dieser Sonntag, über den wir gesprochen haben, würde ich sagen, ein Erfolg, den Sie für sich verbuchen können. Was war denn so eine Niederlage für Sie als Leiter der ZLB? Oder anders gesagt, was frustriert Sie, dass Sie es nicht umsetzen konnten?
Ja, was sehr bedauerlich sicherlich ist, ist, dass wir es nicht geschafft haben, die Raumfrage für die ZLB im Sinne eines Neubaus zu lösen. Wir sind verteilt auf zwei Publikumsstandorte, die in ihrer Bausubstanz wirklich marode sind. Magazine, durch die Wasserleitung aller Art laufen, Abwasser, Regenwasser, aber alles das Wasser ist der Tod des Buches, also des Papiers. Ist eine hochgefährliche Situation und
weil die Leitungen auch marode sind.
Die Leitungen sind marode. Wir hatten ja letztes Jahr einen viel beachteten Wassereinbruch, wo das nach dem Starkregen ein Regenrohr geplatzt war. Aber jedes Jahr haben wir solche eindringenden Wasserfälle. Das ist ein untragbarer Zustand, dass das Kulturgut hier so schlecht geschützt ist. Dazu kommt, dass die Räume zu eng sind für den Besucherandrang, den wir haben. Und Berlin weiß das ja schon seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten wird darüber gesprochen, die ZLB zu erweitern und beziehungsweise unter ein Dach zu bringen. Wir leben ja in Berlin in einer Stadt, die sich 7A-Orchester leistet, die regelmäßig auch Museen ausbaut und Opernhäuser saniert. Und ich sage ausdrücklich dazu, das ist alles gut so. Aber ich setze dann auch darauf, dass eine Stadt, die so viel auch eben in Glamour-Hochkultur investiert, die bestbesuchte und niedrigschwelligste Einrichtung der Stadt, die für so breite Kreise steht, eben nicht verrotten lässt.
Diese Umzugsideen, Erweiterungsideen gibt es ja schon lange, haben Sie ja gerade gesagt. Zuletzt war ja das ehemalige Kaufhaus Lafayette im Gespräch. Auch diese Idee scheint zu scheitern und egal, ob der Senat jetzt rot oder schwarz geführt wurde, es hat immer nicht geklappt. Haben Sie da eine Idee, warum konnten Sie da die Politik nicht überzeugen, die ZLB so unterstützen, wie sie es bräuchte?
Ach, es braucht in solchen Großprojekten immer auch den glücklichen Moment. Das ist zum Beispiel 2014 bei der Bebauung des Tempelhofer Fels eben nicht geglückt. Wir hatten eine große politische Unterstützung durch den damaligen Bürgermeister und Kultursenator Klaus Wowereit.
Damals gab es eben schon die Idee, die ZLB an einem Ort als Randbebauung am Tempelhofer Feld.
Genau, Randbebauung am Tempelhofer Feld. Und wir hatten auch schon Architekturwettbewerb und das Ganze ist dann gescheitert im Volksentscheid gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes. An anderen Stellen ist es gescheitert, also die Bebauung dann auf dem Blücherplatz, weil sich Bezirk und Senat am Ende nicht auf die Maßnahme entsprechend verständigen konnten. Und beim ehemaligen Kaufhaus Lafayette, was eigentlich ein perfekter Ort für die Unterbringung der Bibliothek wäre, dass eben diese Idee genau zu einem Zeitpunkt das Licht der Welt erblickt, als Berlin gerade in einer der größten Haushaltskrisen seit vielen Jahren wieder geschlittert ist und dann es natürlich umso schwieriger wiederum ist, dafür entsprechende Mehrheiten zu finden.
Aber übergeben Sie diese Idee Lafayette jetzt überhaupt noch oder ist die jetzt eigentlich durch?
Also von der neuen Kultursenatorin haben wir für dieses Projekt auch eine große Unterstützung. Gleichzeitig zeichnet sich aber ab, dass der Eigentümer des Gebäudes inzwischen auch die Geduld verloren hat und hier in Umbaumaßnahmen geht, die dann eine Nutzung als Bibliothek für die Zukunft eher ausschließen.
Das heißt, bei der Kultursenatorin, bei der Neuen, steht die ZLB schon auch oben auf dem Zettel, weil wir bekommen in den letzten Jahren immer wieder diese Lippen, ich muss es Lippenbekenntnisse nennen, weil es nie was in den Haushalt schafft, der führenden Kulturpolitikerinnen und Politiker in Berlin, dass man die ZLB unterstützen will. Aber es ist eben nie als Haushaltsposten, Umzug oder Sanierung stehen da nie mit drin. Muss man sagen, dass es in der Art jetzt erstmal ähnlich weitergeht? Weil Sie sagen, grundsätzlich ist sie schon dem positiv gegenüber oder gab es irgendwelche stärkeren Signale?
Wir haben sehr starke Unterstützungssignale auch aus der Zivilgesellschaft bekommen, auch von Partnern, die sich haben vorstellen können, hier wirklich mit einzusteigen in eine Realisierung. Da war die neue Senatorin auch schon im Gespräch beteiligt und ich hoffe einfach, dass es entsprechend so weitergeht und hier ein Schwung entsteht, der am Ende auch dazu führt, dass das Land Berlin einen Weg findet, das Ganze auch im Haushalt abzubilden.
Herr Heller, Ihre Zeit bei der ZLB endet jetzt erstmal. Gibt es schon konkrete Pläne für die Zukunft?
Also ich bin keine Couch Potato. Ich werde bestimmt eine Menge Aktivitäten für mich auch weiter noch finden und genieße aber auch ganz ehrlich, dass ich nach über 30 Jahren in Führungspositionen im Kulturmanagement jetzt mal ein paar Monate Müßiggang betreiben kann. Das ist was, das habe ich seit der Schulzeit nicht mehr gehabt. Also mich mal aufs Motorrad zu setzen und Richtung Süden zu fahren und einfach treiben zu lassen oder solche Dinge, das werde ich sehr genießen. Wenn ich dann zurückkomme, dann werde ich bestimmt wieder irgendwelche Dinge unterstützen, die der Stadt oder auch der Kultur Berlins gut tun.
Und dann sieht man Sie ja vielleicht auch mal wieder sonntags in der AGB. Vielen Dank, Herr Heller.
Danke auch.
Der Direktor Dezentral und Landesbibliothek Berlin, Volker Heller, geht in den Ruhestand. Jakob Bauer hat mit ihm gesprochen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
2016, also vor fast 10 Jahren, ist das Schettel Berlin Festival entstanden, ein Fest für jüdische Kultur mit Konzerten, Theatern, Workshops in ganz Berlin. Dienstag hat die diesjährige Ausgabe begonnen und das Festival geht noch bis Sonntag. Eindrücke von den ersten Tagen von Kulturreporter Miron Tennenberg.
A schönen guten Abend, teure Freund. Shalom Aleichem.
Sascha Lurje begrüßt das Publikum im grünen Salon der Berliner Volksbühne. Es ist der erste Abend, der Auftakt von Städtel Berlin in diesem Jahr.
In dem Kern von dem Kern, die Ursibe, mit dem Sichel nicht zu verhaben, mit dem Bewusstsein nicht zu ergreifen, in dem Unterbewusstsein gehaben, Intuitie.
An diesem Abend auf der Bühne singen und spielen und lesen Marina Frenk, Christian David und Craig Judelmann. Schwer zu sagen, wer bei dieser musikalischen Lesung welche Rolle einnimmt. Mal spricht die eine, mal die anderen. Die Instrumente, Geige, Keyboard, Klarinette, Gitarre, wechseln ebenso reihum. Das Programm ist launig und unterhaltsam.
Welcome to Demons of Astropil. Have you ever heard of Astropil, Starry Astropil, also known as Ostropol or Ostropolje? It is a village on the Sluch River in the Volhynia region of Ukraine.
Die KünstlerInnen stellen das ukrainische Dorf Ostropol an der Sluch vor. Begleitet von Geschichten von Geistern und Dämonen, Rabbinen und ihren Anekdoten, Polen und Kosaken und Pogromen und Witzen und Kabbalisten und.
Who knows? Oedipus, Schmedipus, as long as the boy loves his mother.
Anfangs wirkt die Performance leicht, wird über den Abend von nur knapp 1,25 Stunden jedoch immer schwerer. Das könnte auch für das gesamte Programm des Festivals Städtel Berlin stehen.
Mein Name ist Christian David, ich bin Musiker, ich spiele Klarinette und alles mögliche andere und arbeite seit 30 Jahren, denke ich, auch in jiddischer Musik. Und hier beim Städtel Berlin Festival mache ich die Grafik und vieles hinter den Szenen. Bin in diesem Jahr gar nicht so stark im Orga-Team, aber ansonsten das auch. Und wir sind eigentlich eine kleine, sehr verbundene Familie von Menschen, die daran zusammenarbeiten.
Und das merkt man auch. Die KünstlerInnen sind vor und nach der Show in Gespräche verwickelt. Man begrüßt sich herzlich, ohne dabei auf neue Gesichter hinabzuschauen.
Ja, es ist immer auch ein bisschen ein Familientreffen natürlich.
Entstanden ist das Festival vor 9 Jahren in Berlin, als sich aus einfachen Jam-Sessions aus dem jiddischen Spektrum ein Programm formierte. Daraus wurde zuerst das Städtel Neukölln, weil viele dort einfach wohnten. Mittlerweile nennt sich das Festival Städtel Berlin, weil Berlin, vor allem das jiddische Berlin, eben doch ein Dorf ist.
Das Städtel Berlin Festival für jüdische Kultur noch bis Sonntag in Berlin. Zum 25. Mal findet ab heute das Theaterfestival Unitea in Frankfurt-Oder statt. Seit 1997 beleben Studierende der Frankfurter Europa-Uni damit umsonst und draußen die Doppelstadt an der Oder. Mittlerweile gibt's da auch viel mehr als nur Theater zu sehen. Das Motto in diesem Jahr: Leidenschaft. RBB-Reporterin Elisa Göppert hat sich mit den Machern getroffen.
6 internationale Vorstellungen, das alles grenzüberschreitend an 4 Orten in Frankfurt und Subice. So ein Programm wäre ohne Leidenschaft nicht möglich, sagt die 19-jährige Jolina.
Das Thema Leidenschaft ist nicht nur, weil die Studenten mit sehr viel Leidenschaft dieses Festival organisiert haben und geplant haben, sondern auch, weil die Künstler, die wir eingeladen haben mit den verschiedenen Performances, mit super viel Leidenschaft daran arbeiten und das vorstellen werden.
Klangkunst, Luftakrobatik oder eine Drag-Performance. Die Ausdrucksformen der teilnehmenden Acts des diesjährigen Unitea-Festivals sind vielfältig. Es geht um Geld, Liebe, Körper und Ekstase. Und natürlich Leidenschaft. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm. Jolina freut sich besonders auf eine Veranstaltung am heutigen Freitagabend.
Mein Highlight wäre die Performance Salvation. Vor allem, weil das eine Drag-Show ist. Und ich darauf super gespannt bin, weil ich sowas auch noch nie vorher gesehen habe. Und deswegen freue ich mich super, dass es hier nach Frankfurt-Oder kommt.
Sophie studiert Kulturwissenschaften im 2. Semester. Die Frankfurterin kennt sich in ihrer Stadt aus, eigentlich. Denn heute ist sie auf das Konzert der polnischen Musikerin Ina West gespannt.
Die spielt ihre Musik praktisch im Kleistforum, aber unter der Bühne, also eigentlich in einem Technikraum, der so gar nicht zugänglich ist. Und das finde ich so super spannend, dass wir das da geschafft haben, praktische Orte zu finden, die eigentlich sonst überhaupt gar nicht betretbar sind.
Nicht nur im Technikraum des Kleistforums erlebt Sophie durch die Organisation des Unitea-Festivals ihre Heimatstadt in einem neuen Licht. Für die 25. Ausgabe des Festivals hat die 19-Jährige im Stadtarchiv nach Plakaten aus den ersten Festivaljahren gesucht.
Wir planen so ein bisschen chronologisch auch den Verlauf abzeichnen zu können, weil das so schön und so wichtig ist, wirklich aus teilweise so schon lange vergangener Zeit noch Sachen dann ausstellen zu können.
Öffentlichkeitsarbeit, Programmplanung, Finanzierung. Für die 12 Studierenden, die das Festival in diesem Jahr vorbereitet haben, ist das Projekt ein riesiges Lernfeld. Viele von ihnen sind wie Emilia das erste Mal dabei.
Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass man so etwas nicht organisieren kann, wenn man die ganze Zeit alleine irgendwie mit dem Kopf durch die Wand geht.
Und diese Teamarbeit fruchtet.
Wenn der Spaß einfach da ist, dann wird das Festival schöner, dann geben sich alle mehr Mühe und dann kann sowas einfach wirklich eine richtig schöne Erfahrung werden.
Das Unitea ist nicht nur für regionale Künstler eine wichtige Plattform. Auch überregional bekannte Acts wie das Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen oder das Brachland-Ensemble waren schon zu Gast. In der Vergangenheit wurde meist 4 Tage lang Programm geboten. Nach 4 Jahren pandemiebedingter Pause wird seit letztem Jahr wieder eine 2-tägige Ausgabe gefeiert. Grund für die Verkürzung sind fehlende finanzielle und zeitliche Ressourcen. Zum 25. Jubiläum geht es den Studierenden also auch darum, dass ihr Festival auch in Zukunft Kultur und Begegnung in Frankfurt ermöglicht.
RBB-Reporterin Elisa Göppert war das über das Theaterfestival Unitea in Frankfurt-Oder.
RBB RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Zunächst ein Hinweis für Erkner, Woltersdorf und Grünheide. Auf dem Flakensee brennen mehrere Motorjachten. Bitte halten Sie wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen. Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 20 Minuten. Die A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Fährberlin und Kremmen müssen Sie nach einem Unfall noch mit 30 Minuten mehr Zeit rechnen. Die B5 Nauen Richtung Küritz zwischen Ribbeck und Pessin blockiert ein querstehender Anhänger die Fahrbahn. In Berlin fließt der Verkehr weitgehend normal, aber Probleme macht noch der Stadtring A100 Richtung Neukölln. Nach einem Unfall ist in Höhe Kaiserdamm die linke Spur gesperrt. Zurzeit gibt es Stau ab Jakob-Kaiser-Platz sowie ab Heckerdamm auf der A111. In Richtung Wedding stockt es ab Schmargendorf. Der Tiergartentunnel ist nach einem Unfall komplett in Richtung Kreuzberg gesperrt. Und von heute Nacht 21 Uhr bis morgen früh um 6 sind die A100 und die A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Auch der Bundesrat hat jetzt zugestimmt. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Um etwa 66 Euro im Monat erhöht sich eine durchschnittliche Standardrente nach 45 Beitragsjahren. 3,74% beträgt das Rentenplus. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, betonte im Bundesrat, damit liege die Rentenerhöhung leicht über der aktuellen Inflation von etwa 2%. Das sei ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rentnerinnen und Rentner angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Rente wird jedes Jahr an die Bruttolohnentwicklung bei Beschäftigten angepasst.
Beim Schutz von Frauen vor Gewalt sollen künftig elektronische Fußfesseln für die Täter helfen. Darauf haben sich die Innenminister der Länder geeinigt. Wenn ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin bedroht, kann das Gericht zu einer solchen Fußfessel verpflichten. Wenn sich der Träger dem Opfer nähert, soll Polizeialarm ausgelöst werden und das Opfer einen Warnhinweis erhalten. Die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Sie wertet den Einsatz bislang als erfolgreich. Mario Bartsch, RBB 24.
In den ersten 2 Wochen des Waffenverbots wurden laut Bundespolizei rund 2000 Menschen an den Bahnhöfen kontrolliert. Bei 136 seien gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot habe in 79 Fällen vorgelegen. Unter anderem seien mehr als 80 Messer und über 30 Reizstoffe sichergestellt worden.
Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre